Ein Buch will ich noch hinweisen, mehr als alles hüte dein Herz. Ein ganz, ganz feines Buch. Wir haben vor gar nicht langer Zeit in Brake eine Konferenz gehabt unter diesem Thema. Alle Botschaften drehten sich um das Herz des Menschen. Und ein Satz eines unserer Lehrer ist bei mir besonders hängen geblieben. Wie behüten wir denn unser Herz? Indem wir darauf achten, was wir reinlassen, was wir zulassen und was wir rauslassen. Das ist auch ein Satz, über den man gut nachdenken kann. Achten wir darauf, was wir reinlassen in unser Herz, was wir zulassen in unserem Herzen und was wir rauslassen. Also hier ein Büchlein, 8,95. Von Herzen kann ich es empfehlen. Wer noch nicht am Büchertisch war, hier sind noch ein paar Exemplare. Dann werden jetzt die neuen Blätter ausgeteilt. Und ich habe solche Karten mitgebracht. Sie reichen nicht für alle. Ich habe, glaube ich, nur etwa 50. Gott wird dich tragen. Das passt jetzt gut zu diesem Thema Gottes Seelsorge an uns. Denn er ist es, der uns trägt. Vielleicht hast du zu Hause so viele Karten, dass du keine mehr willst. Wir geben die auch mal durch die Reihen. Wer eine möchte, der nimmt sich eine. Und bitte, ich will sie nicht wieder mit nach Hause nehmen. Das Lied ist da drin, das ja einige von euch kennen. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Vielleicht kann man das auch jemandem mitnehmen, bei einem Besuch gut weitergeben. Also setzt mal die Karten ruhig auch in Bewegung an jede Tischreihe. Er legt die Karten an jeden Tischenstapel oder an jeden, genau, und dann durchgeben. Wer eins möchte, nimmt eins. Ja, Gottes Seelsorge an uns. Im Psalm 103, ihr habt diesen Vers auf euren Blättern, steht in den Versen 13 bis 14, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Über das Erbarmen Gottes haben wir schon gesprochen. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er erkennt unser Gebilde, denkt daran, dass wir Staub sind. Warum habe ich diesen Vers gewählt? Nicht, weil es da um das Erbarmen Gottes geht, sondern hier steht, er weiß, dass wir Staub sind. Das heißt nicht, wir haben keinen Wert. Das heißt nicht, dass wir Menschen sind, auf denen man herumtrampeln kann, sondern wir sind ja aus Erde gemacht, vom Staub der Erde genommen. Ich glaube, in diesem Vers wird deutlich, Gott weiß, dass wir schwach sind. Gott weiß, dass wir auf die Nase fallen. Gott weiß, dass wir ab und zu scheitern. Gott weiß, dass wir es nicht immer hinkriegen. Und ich weiß aus Erfahrung, wie oft ich traurig bin über mich selbst. Viel öfter als traurig über andere. Und das kennen wir sicher aus der Erfahrung, dieses traurig sein über sich selbst. Es ist gut, daran zu denken, dass Gott das weiß. Und dann hineinzuschauen in die Bibel und zu sehen, wie Gott seine Hilfe anbietet, wie Gott eine zweite Chance gibt, wie Gott Menschen aufrichtet, weil wir ihm eben nicht egal sind. Und wir schauen jetzt ein paar Beispiele an, in denen Gott Seelsorge tut an Menschen. Wir beginnen mit Mose und ihr bekommt eine kleine Aufgabe. Denkt daran, dass Mose berufen ist, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Eine riesengroße Aufgabe. Mose nimmt diese Herausforderung an, nachdem er erst Mühe hatte. Er weiß ja, dass er schwach ist, aber Gott sagt ihm, ich bin mit dir. Mose nimmt die Herausforderung an und muss dann in der Wüste erleben, dass das Volk nicht so spurt, wie er das gerne möchte. Immer wieder murrt das Volk Israel und Mose kommt an seine Grenzen. Und wir lesen in 4. Mose über so eine Situation, in der Mose an seine Grenzen kommt. Lest bitte mal 4. Mose 11, 10 bis 15. Und das könnt ihr jetzt alle lesen und könnt so kurz darüber reden mit den Frauen, die euch gegenüber sitzen oder die neben euch sitzen. Was wird in den Versen 4. Mose 11, 10 bis 15 über Mose ausgesagt? Also, Verse 10 bis 15. Das sind nur 5 Verse, ich gebe euch nur 3-4 Minuten. Wenn ihr 3-4 Sachen gefunden habt, dann ist das schon großartig. Was wird über Mose ausgesagt in diesen Versen? 4. Mose 11, 10 bis 15. Was wird über Mose ausgesagt in diesen Versen? Bitte? Er ist verzagt. Was wird noch über ihn ausgesagt? Bitte? Ja, er hat genug. Er lehnt die Verantwortung ab. Was wird noch gesagt? Bitte? Er klagt Gott an. Mhm. Merken wir noch etwas?
Er hört zunächst mal auf das Volk, dass es weint.
Ja, er hört, aber es verdrießt ihn. Er ist dünnhäutiger als sonst. Wissen wir ja auch, wenn wir so am Ende sind, ne, dann richtet uns die Fliege an der Wand auf. Die stört uns sonst gar nicht. Aber wenn man dann sowieso schon müde ist und wenn man sowieso schon am Ende ist, dann kann ja die kleinste Kleinigkeit, ne, das Fass zum Überlaufen bringen. Und so ist das hier. Das Volk hat vorher auch schon geweint und gemurrt und so. Aber jetzt reicht es ihm. Jetzt ist er am Ende. Und er fühlt sich völlig überfordert. Wir kennen das ja auch, wenn der Geduldsfaden dann reißt. Hält ja ziemlich lange, aber wenn er dann reißt, dann ist vorbei. Oder ne, wenn das erst kocht, geht es ja noch, aber wenn es überkocht, dann wird es gefährlich. Also hier wird von Mose gesagt, dass er in einem Zustand ist, in dem er sich völlig überfordert fühlt. Er reagiert dünnhäutig, er reagiert gereizt, er gibt Gott die Schuld, er klagt Gott an. Ist das denn mein Volk? Das ist doch schließlich dein Volk. Kümmere dich also drum. Er traut Gott auch nichts mehr zu. Woher soll denn all das Fleisch kommen? Kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieser große Gott hier noch etwas bewirken kann. Er fühlt sich allein gelassen. Habt ihr es gemerkt? Die Last ist mir allein zu schwer. Er fühlt sich allein gelassen. Er ist lebensmüde. Dann bring mich doch lieber um, anstatt mir sowas zuzumuten. Also er ist in einem Zustand, wo es ihm reicht. Er versinkt in Selbstmitleid. Er hat genug. Ich weiß nicht, ob ihr hier an diesem Punkt wart, wo man sagt, es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es reicht. Da ist Mose. Und jetzt kommt Gott nicht und hält ihm eine Moralpredigt. Gott in seiner Liebe geht so fürsorglich mit uns um. Gott sieht genau, wie dem Mose zumute ist. Und Gott tut verschiedene Dinge. Hört euch jetzt mal die nächsten Verse an. Ich lese ab Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich hin. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden von deinem Geist und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Was tut Gott als allererstes? Ja, aber mehr noch. Was tut er hier? Bitte? Einen praktischen Vorschlag. Wie sieht dieser Vorschlag aus? Bitte? Ja, Entschuldigung. Er entlastet Mose. Er stellt ihm Menschen zur Seite, die ihm helfen können. Er sagt nicht, Mose, du bist der Führer, du musst das alleine schaffen. Du musst einfach aufschauen auf mich und dann klappt das schon. Sondern Gott sagt, Mose, du musst es gar nicht alleine schaffen. Versuch doch nicht alleine damit klarzukommen, sondern berufe 70 Älteste, die mit dir diese Aufgabe übernehmen. So ist Gott. Er wird ganz praktisch. Er lässt uns nicht einfach alleine in solchen Situationen, wo wir überfordert sind. Wichtig ist, dass wir mal zugeben, dass wir am Ende sind. Wir sind ja oft so stolz und meinen, irgendwie kriegen wir es schon hin. Irgendwie schaffen wir es schon. Und dann strampeln wir uns ab. Gott wird erst eingreifen, wenn wir kapitulieren. Wenn wir sagen, Herr, ich schaff's alleine nicht, ich brauche jetzt Hilfe. Das ist eine der Voraussetzungen, dass wir zum Ausdruck bringen, Herr, ich brauche Hilfe. Das ist zum Beispiel der Grund, da sieht Jesus einen Kranken und fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ist das nicht offensichtlich, Herr? Nein, Jesus möchte, dass der Kranke sagt, ich will gesund werden. Und das ist in der Seelsorge ganz wichtig. Ich frage manchmal Menschen, wenn sie zu mir kommen und ein Gespräch wünschen, wie denkst du, dass ich dir helfen kann? Ich möchte, dass Sie das formulieren, einmal Ihr Problem formulieren, aber dass Sie auch formulieren, wie Sie sich die Hilfe vorstellen können. Das ist ein wichtiger Punkt, und dann, der bewahrt uns davor, Ihnen einfach etwas überzustülpen. Also hier hilft Gott dem Mose, aber diese Verse gehen weiter. Er hilft Mose, indem er ihm Menschen zur Seite stellt. Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben, denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, nicht nur einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen Monat lang, bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist, und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gegangen? Also Gott sagt dem Mose, Mose, ich werde Fleisch geben. Und Mose, 600.000 Mann Fußvolk sind es, mit denen ich lebe, und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben. Merken wir, wie Mose dem Gott nichts mehr zutraut. Es gibt auch Situationen, wo ich sage, Herr, ich habe keine Ahnung, wie du das bewerkstelligen willst. Ich weiß nicht, wie du aus dieser Situation heraus retten kannst. Da merke ich, wie klein mein Glaube oft ist, denn bei Gott gibt es ja keine Begrenzungen, und seine Handeln übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber Mose sagt das eben hier auch. Und dann sagst du, Gott, ich will ihnen Fleisch zu essen geben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei? Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob sich dir mein Wort erfüllt oder nicht. Gott tut drei Dinge. Gott hilft ganz praktisch, indem er Mose Hilfe zur Seite stellt. Gott löst das augenblickliche Problem. Das augenblickliche Problem war Mangel an Fleisch. Gott löst dieses Problem und schickt ihnen so viel Fleisch, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Aber was tut Gott mit Mose? Wenn Gott sagt, Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob sich dir mein Wort erfüllt oder nicht. Was tut Gott in diesem Augenblick, wenn er das zu Mose sagt? Genau, macht ihn auf den Unglauben aufmerksam. Und? Genau. Und korrigiert sein Gottesbild. Denn in diesem Augenblick der völligen Überlastung traut Mose dem Gott ja nichts mehr zu. Und Gott muss dem Mose sagen, Mose, ist meine Hand denn plötzlich zu kurz? Gibt es denn jetzt plötzlich eine Situation, die für mich unmöglich sein sollte? Mose, dein Gottesbild ist verrutscht. Und passiert das nicht manchmal, wenn wir so durch leidvolle Situationen gehen? Ist das wirklich ein Gott der Liebe? Ist er wirklich mächtig genug, uns aus dieser Situation herauszuholen? Diese Fragen tauchen auf. Mose hatte diese Fragen, und Gott geht so liebevoll damit um. Das erstaunt mich immer wieder an Gott, dass er seine berufenen Leute nicht zusammenstaucht und sagt, wie könnt ihr nur so einen kleinen Glauben haben? Was ist eigentlich los mit euch? Ihr habt mich doch schon erfahren und jetzt solltet ihr doch besser vertrauen. Nein, Gott geht so liebevoll drauf ein, und das darf Mose erleben. Wichtig ist, dass wir bestimmte Schritte gehen. Wenn wir Hilfe erwarten, hier steht diese Frage, welche Schritte sind nötig, damit Gott eingreifen kann? Und das hatte ich eben schon gesagt, eingestehen, dass wir Hilfe brauchen. Damit beginnt's. Und unser Stolz ist uns da oft im Wege. Eingestehen, dass wir Hilfe brauchen. Und dann diese Hilfe suchen. Aber auch ganz konkret Hilfe suchen. In der Seelsorge merke ich immer wieder, dass wir ganz oft Zeit verschwenden, sage ich mal, mit Menschen, die nicht Hilfe suchen, sondern nur ein Trostflästerchen. Also, die ihr Problem sagen, sich freuen, wenn man ihnen eine Streicheleinheit gibt und ihnen sagt, dass man sie ja versteht und so weiter. Und dann gehen sie hin und machen genau dasselbe. Wie diese Frau, von der ich vorhin erzählt habe. Jemand hat einmal gesagt, wenn du in der Seelsorge tätig bist, sei sicher, dass du der Hilfesuchenden jedes Mal eine Aufgabe gibst. Und nur wenn sie bereit ist, diese Aufgabe zu tun, weißt du, dass sie wirklich Hilfe will. Ich weiß von einem gläubigen Psychiater in Amerika, er hat eine gute Bekannte von mir betreut, die nach dem Tod ihres Mannes aus dieser Trauerphase einfach nicht herauskam und psychiatrische Hilfe brauchte. Und wie gesagt, der Mann war gläubig. Und jedes Mal, wenn sie bei ihm einen Termin hatte, musste sie einen Psalm auswendig lernen. Und er hat kein Gespräch mit ihr geführt, es sei denn, sie konnte diesen Psalm auswendig. Und er hat dann natürlich die Psalmen ihr vorgeschrieben. Er hat genau gewusst, welche Psalmen er wählt. Und es ist ja oft in den Psalmen so, dass die Traurigkeit und so beschrieben wird. Aber am Ende des Psalmes, aber ich will meinem Gott noch danken. Dann kriegt man so die Kurve, weil man sich wieder auf Gott besinnt. Und wenn sie kam zu einer Sprechstunde, sie hatte einen Termin, dann war seine erste Frage: Hast du den Psalm gelernt? Und er hat sie nach Hause geschickt, unverrichteter Dinge, wenn sie den Psalm nicht gelernt hatte. Eigentlich eine gute Methode. Wenn Menschen wirklich Hilfe wollen, dann tun sie etwas dafür. Und da muss man manchmal ein bisschen testen, um nicht seine Zeit zu verschwenden mit Leuten, die nur Trostpflästerchen wollen. Ich kenne auch genug Leute, die kommen zu mir. Und dann, wenn ich sie dann mal frage, bei wie vielen Leuten bist du schon gewesen, dann waren sie bei 10 Leuten, na, jetzt ist übertrieben vielleicht, ne? Aber man geht immer so lange hin, bis die Leute was einfordern. Und wenn sie dann nicht mehr Streicheleinheiten geben, sondern was einfordern, dann sucht man sich den nächsten Seelsorger, der wieder von vorne anfängt mit Streicheleinheiten. Und so schlängelt man sich durch, aber man verändert nichts. Also Mose musste eingestehen, er hat sich an die richtige Adresse gewandt, er hat Hilfe gesucht und es musste Hoffnung neu entfacht werden. Und durch das, was Gott ihm sagt, kann Hoffnung neu entfacht werden. Ich habe euch da als Beispiel dann noch Jeremia gegeben. Jeremia schreibt in den Klageliedern von einer schrecklichen Situation. Wenn ihr mal mit mir aufschlagt, Klagelieder. Wenn alle Hoffnung verschwunden ist, und Mose war hier an einem Punkt, wo er keine Hoffnung mehr hatte, dann ist es so, dass Menschen, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, bereit sind, aufzugeben. Ich habe ein Thema ausgearbeitet, das heißt, ohne Hoffnung geht es nicht. Man kann da viele Zitate lesen, auch viele Bücher, zum Beispiel Frenkel, ein österreichischer Psychiater, der war auch im KZ, der hat gesagt, wenn die Menschen ihre Hoffnung aufgegeben haben, rauszukommen, dann sind sie gestorben. Denn ohne Hoffnung kann man nicht überleben. Und in einer ganz verzweifelten Situation, wenn keine Hoffnung mehr da ist, ist es ganz wichtig, dass wir Hoffnung neu entfachen. Gott hat das bei Mose getan, indem er gesagt hat: Mose, ist denn meine Hand zu kurz? Mose, denkt darüber nach, wer ich bin. Ich bin der große, allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist. Aber bei Jeremia, da sieht es ein bisschen anders aus. Er beschreibt die hoffnungslose Lage und wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, das Kapitel 2, das Kapitel 3, Klage und Trost. Da heißt es also in den ersten Versen, wenn man schon Vers 1 liest, Jeremia, Klagelieder Kapitel 3, ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in der Finsternis und nicht ins Licht. Das fängt schon ganz düster an. Und dann fasst er das zusammen in den Versen 18 und 19. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und das ist eine ganz schreckliche Zusammenfassung. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ist das jetzt das Ende? Nein, Jeremia weiß, an wen er sich wenden muss. Ab Vers 20, du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch, trotz allem, obwohl alles so düster ist, so hoffnungslos, so finster, so schrecklich, trotz allem hoffe ich noch. Warum? Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Ihr Lieben, wenn die hoffnungslose Situation kommt, dann gibt's nur eins. Wir müssen uns auf das stellen, was Gott gesagt hat. Es ist Gottes Wort, das uns dann durchträgt. Nichts anderes hat Bestand. Wir müssen dann auf den hören, der gesagt hat, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Ich werde dich tragen. Ich werde dich ans Ziel führen. Das sind die Dinge, die wir eben schon im Lied oder auf der Karte gesehen haben. Ganz, ganz wichtig, dass wir diese Hoffnung, die wir uns nicht aus den Rippen schneiden können, die auch kein Arzt verschreiben kann. Hoffnung kann er nicht verschreiben. Aber Hoffnung ist zu finden im Wort Gottes. Und je besser wir dieses Wort Gottes kennen, je besser wir uns an seine Zusagen erinnern können in diesen dunklen, hoffnungslosen Situationen, umso besser. Also das war Gottes Seelsorge an einem Menschen, der sich völlig überlastet, überfordert fühlte. Dann schauen wir uns Gottes Seelsorge an Menschen in Krisen. Und dann nehmen wir mal den David. Diese Geschichte ist nicht ganz so bekannt. In 1. Samuel 30, 1 bis 6, schlagt diese Geschichte mal auf. Guckt euch doch mal gerade an, was da geschehen ist. In 1. Samuel 30, 1 bis 6. Wenn das keine Krise ist, dann weiß ich nicht. 1. Samuel 30, 1 bis 6. Wer fasst kurz zusammen? Wie sieht die Krise aus? Bitte? Ja, ziemlich aussichtslos. Für die, die jetzt nicht gelesen haben, David ist sowieso auf der Flucht, ist gerade bei den Philistern. Und die Philister ziehen in den Krieg. David zieht mit seinen Männern, weil der Philisterkönig ihm vertraut, aber die Generäle, die vertrauen dem David nicht. Und sie sagen, was ist, wenn der sich mitten im Kampf gegen uns stellt? Der soll nicht mit uns kämpfen, schickt den nach Hause. Und dann schickt der Philisterkönig den David und seine Männer zurück nach Ziklag, das ist die Stadt, in der David wohnte. Und wie finden sie Ziklag vor? In Grund und Boden niedergebrannt und alle Frauen und Kinder verschleppt. Na, wenn das keine Krise ist. Aber das Schlimmste kommt noch. Was passiert? Was passiert dann? Ja, genau. Dann stellen sich seine eigenen Männer gegen ihn und sagen, du hast Schuld. Und die wollen ihn steinigen. Nicht nur, dass sie sowieso schon alles verloren haben. Jetzt steht David plötzlich mutterseelenallein da, weil sich seine Männer gegen ihn stellen. Redet von einer Krise. Hier habt ihr sie. Und dann steht am Ende von Vers 6 ein sehr, sehr bedeutungsvoller Satz. David aber stärkte sich oder ermutigte sich im Herrn. Was hat das denn mit Gottes Seelsorge jetzt zu tun? Ich meine, wie sah das aus, dass David sich stärkte im Herrn? Was denkt ihr, was dieser Vers sagt? Aber in diesem Augenblick, wenn da steht, er stärkte sich im Herrn, in diesem Augenblick, wie hat er das gemacht? Er suchte Gottes Nähe? Ja, er hat Mut und Kraft bekommen. Er hat losgelassen. Alles, alle Antworten sind richtig. Aber man muss sich das mal vorstellen, in solch einer Situation, bitte? Stellt er sich oder steht er zu Gott? Schrie zu Gott? Er stärkte sich im Herrn. Wer ist denn in der Lage, sich in Krisenzeiten im Herrn zu stärken? Was muss vorher gewesen sein? Und da hast du natürlich recht. David hatte das längst eingeübt. Dieses sich in Gott stärken, von Gott ermutigt werden. Und das ist, glaube ich, Gottes Seelsorge an uns. Gott gibt uns viele Situationen im Alltag, in kleinen Dingen, in denen wir das einüben können, ihm zu vertrauen. Und weil Gott uns solche Gelegenheiten gibt, im Alltag das einzuüben, sind wir dann gestärkt, wenn es dann zur Krisensituation kommt. Tante Berta Isselmann, eine alte Missionarin hier in Deutschland, die schon lange beim Herrn ist, die hat gesagt, du kannst im Dunkeln nur praktizieren, was du im Licht gelernt hast. Wir müssen in guten Zeiten das Vertrauen einüben. Wir müssen lernen, in guten Zeiten uns auf die Verheißungen Gottes stellen. Wenn so unsere Pläne durchkreuzt werden oder wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das geplant haben, oder wenn wir von Menschen angegriffen werden oder wenn eine Situation auftaucht, die uns gar nicht passt, dann zu sagen, ja, danke Herr. Du erlaubst jetzt diese Situation, damit ich lerne, dir zu vertrauen. Und wenn es dann wirklich zu einer Krise kommt, wie hier, dann können wir das umsetzen. Aber wenn wir es nicht in den kleinen Situationen des Alltags lernen, dann werden wir es nicht in Krisenzeiten können. Wenn du ihm nicht vertraust heute für die kleinen Dinge des Alltags, wie willst du ihm dann vertrauen, wenn du von einer Krise überrollt wirst? Es geht nicht, wir müssen es lernen. Und Gott gibt uns ganz viele Chancen, das einzuüben. Und so sieht seine Seelsorge aus, dass er uns auf Krisen vorbereitet. Ich weiß noch, als ich meine Krebsdiagnose bekam und dann haben mir Menschen hinterher gesagt, ich glaube, ich hätte nicht so reagieren können wie du. Ich sage, das kannst du gar nicht wissen. Denn Gott bereitet uns auch auf Krisensituationen vor. Und ich war vorbereitet. Von daher konnte ich so reagieren. Aber dieses, ich könnte nicht so oder ich weiß nicht, ob ich so reagieren könnte, das ist eine unnütze Frage. Denn wenn Gott Krisen vorgesehen hat für unser Leben, dann dürfen wir ihm zutrauen, dass er uns auch darauf vorbereitet. Aber wir müssen die Lektionen eben lernen. Wir machen weiter. Ich habe die Uhr im Auge. Gottes Seelsorge an Menschen, die total am Ende sind, das ist vielleicht ähnlich wie bei Mose. Da war es nur die große Arbeitslast bei Mose. Hier bei Elia war es noch etwas anderes. Auch das will ich jetzt nur ganz kurz erzählen. Der Elia, ein Prophet, der große Dinge mit Gott erlebt hat, der hat gerade eine große Schlacht geschlagen. Er hat 400 Baalpriester umgebracht. Fragt mich nicht, wie er das gemacht hat. Aber da war er da auf dem Berg und hat mit den Baalpriestern sich auseinandergesetzt und dann das Volk gefragt, erwählt euch heute, auf wessen Seite ihr stehen wollt, ne? Und so weiter. Und dann wurden die Baalpriester umgebracht. Mutig hat er das gemacht. Und dann kommt Isabel, eine Frau, und sagt, okay, der wird das morgen nicht erblicken, ne? Den bringe ich um. Und jetzt hat er Angst und rennt. Vor 400 Baalpriestern ist er nicht weggelaufen. Aber eine Frau, die sagt, den bringe ich um. Jetzt läuft er und läuft und läuft. Und kommt völlig erschöpft unter diesem Maulbeerbaum an und will nur noch sterben. Er ist total am Ende. Und auch bei Elia merken wir, diese Entmutigung, die er erfährt, die ist körperlicher Art. Er ist völlig ausgepowert. Aber er ist doch emotional ausgelaugt. Und wenn man emotional ausgelaugt ist und was der da gerade mit den Baalpriestern durchgemacht hat, das ist verständlich, dass der ausgelaugt ist, er verliert den Realitätsbezug. Und das ist auch so ein typisches Bild, wenn Menschen so ganz am Ende sind. Kleine Maulwurfshügel werden plötzlich zu riesengroßen Bergen. Dinge, die man vorher bewältigt hat, kann man plötzlich nicht mehr bewältigen. Einfach weil man so sehr am Ende ist. Und er fühlt sich auch wie Mose total allein gelassen. Ich bin allein übrig geblieben, sagt Elia. Und wie sieht Gottes Seelsorge an ihm aus? Kennt ihr die Geschichte? Was macht Gott? Mhm. Aber bevor er ihm das sagt, was macht Gott? Ja, der lässt ihn schlafen, gibt ihm was zu essen, lässt ihn nochmal schlafen. Also Gott ist so herrlich. Der weiß doch, dass der Elia völlig ausgepowert ist. Der ist da gerannt und gerannt und gerannt, nachdem er gerade seine große Schlacht geschlagen hat mit den Baalpriestern. Der ist einfach nur müde. Und wisst ihr, manchmal, bevor wir geistliche Probleme versuchen zu lösen, sollten wir mal eine Runde schlafen. Wir sehen Dinge anders. Und das kennen wir ja auch aus Erfahrung. Wir sagen das ja manchmal, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen. Man sieht Dinge einfach anders, wenn man ausgeschlafen ist. Ein ganz einfaches Prinzip. Und Gott, der sich ja immer um Körper, Seele und Geist kümmert, der kümmert sich um all das. Und er lässt den Elia erstmal schlafen, dann gibt er ihm was zu essen, dann lässt er ihn nochmal schlafen. Und dann rückt er sein unrealistisches Bild zurecht und sagt, Elia, das stimmt ja gar nicht, dass du allein übrig geblieben bist. Ich habe 7000, ne, die ich übrig gelassen habe. Und dann tut Gott noch etwas. Und das ist Gottes Seelsorge. Er stellt wieder Fragen. Jesus hat ja auch immer Fragen gestellt. Das ist so herrlich. Bevor Jesus mit Antworten kam, hat er ganz oft hinterfragende Fragen gestellt. Und hier sagt Gott, Elia, was machst du eigentlich hier? Herrlich, das ist Gottes Seelsorge. Der Elia musste mal zugeben, ja, was mache ich eigentlich hier? Manchmal muss man sich mal Zeit nehmen und sagen, warum bin ich eigentlich so entmutigt? Was ist eigentlich mit mir los? Warum laufe ich eigentlich rum mit meiner schlechten Laune? Warum, ne, wo ist meine Freude geblieben? Anstatt einfach so weiterzumachen im Alltagstrott und sich mal Rechenschaft abzulegen, was ist eigentlich mit mir los, auch mit meiner Beziehung zum Herrn? Ich weiß, wie eine Missionarin auf den Philippinen auf mich zukam und sagte, Anita, gut, dass du kommst, ich brauche jemanden zum Reden. Ich sage den Filipinos noch, dass Gott ein Gott der Freude ist, aber ich habe diese Freude schon ganz lange nicht mehr. Ich komme mir vor wie ein Heuchler, weil ich diese Freude nicht mehr habe. Jetzt sei doch mal ehrlich, hast du noch diese Freude, die du zum Beispiel hattest, als du dich bekehrt hast, als du noch begeistert warst von deinem Jesus, als du kaum still sein konntest, wenn es darum ging, von ihm zu reden, oder hat sich so eine Müdigkeit eingeschlichen, naja, ich bin zwar Christ, aber so an all die Wahrheiten habe ich mich schon gewöhnt, die reißen mich nicht mehr vom Hocker. Da schleicht sich so viel Alltagstrott ein in unser Leben und dann wundern wir uns, wo die Freude geblieben ist. Aber dann mal innehalten und sagen, was ist eigentlich los mit mir? Wo stehe ich eigentlich im Augenblick in meiner Beziehung zum Herrn? Ist das noch etwas, was mein Leben erfüllt, was mich noch begeistert? Und so fragt Gott hier den Elia, Elia, was machst du eigentlich hier? Und Elia wieder, seine ganze Leier, ja, ne, ich bin alleine übrig geblieben und so weiter, er wiederholt sich. Auch das ist ein bisschen typisch, wenn man im Elend steckt, dann ist man in der Gefahr, immer wieder darüber zu reden. Nein, und Gott bringt ihn zurecht und dann kommt das Schöne. Dann gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Wisst ihr, wenn ich Gott wäre, wie gut, dass ich das nicht bin, aber wenn ich Gott wäre, ich hätte dem Elia gesagt, Elia, du hast jetzt so versagt, jetzt musst du dich erstmal bewähren, bevor ich dir einen neuen Auftrag gebe. Jetzt musst du erstmal beweisen, dass es sich lohnt, Vertrauen in dich zu investieren. Nichts dergleichen. Nachdem er ihn hat schlafen lassen, ihm was zu essen gegeben hat, nachdem er dieses Gottesbild wieder korrigiert hat und ihn wieder auf den Boden der Realität gestellt hat, sagt er Gott, und jetzt geh hin und salbe so und so und so. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Herrlich. Gottes Seelsorge an uns. Ich würde hier nicht stehen, wenn ich nicht einen so barmherzigen Gott hätte, der mich immer wieder aufgerichtet hat. Ich habe in den letzten Wochen ständig dieses kleine Kärtchen, weil mir jemand 100 Stück davon geschenkt hat, jetzt sind sie alle, Kärtchen hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Mann, wie oft bin ich schon hingefallen. Wie oft war ich schon traurig über mich selbst. Und der Teufel hätte nur seine Freude daran, wenn wir dann liegen bleiben würden. Und Gott ist da und hilft uns, dass wir wieder aufstehen können. Und dann richten wir unsere Krone, ihr Prinzessin, ne? Wir sind Gottes Kinder, Kinder, Töchter des Königs aller Könige. Wir tragen eine Krone, Kraft und Würde sind ihr gewandt, haben wir heute Morgen gelesen. Und die richten wir und dann gehen wir weiter. Kann es sein, dass ich morgen wieder auf die Nase falle? Mhm. Kann es sein, dass ich nach so einem Frauentag nach Hause komme und auf die Nase falle? Mhm. Und dann zu wissen, ich habe einen so gnädigen, barmherzigen Gott, der mir hilft, aufzustehen und weiterzugehen. Nachdem wir uns Elia angeschaut haben und wir merken, wir könnten überall noch ganz viel sagen, geht es, lass mich mal gucken auf eurem Blatt, um die Frau am Jakobsbrunnen. Und darüber rede ich jetzt gar nicht, weil ich das alles aufgeschrieben habe. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. Da geht es um Jesu Seelsorge an einer Frau, die ihn noch gar nicht kennt. Und auch das ist faszinierend zu sehen, wie Jesus das Gespräch mit ihr führt. Ich habe euch da ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, das könnt ihr zu Hause nachlesen. Gottes Seelsorge, und das ist mein letzter Punkt, an seinen Kindern, die auf die Nase gefallen sind. Und vielleicht ist das eins der schönsten Kapitel oder für mich wertvollsten Kapitel, wenn man das überhaupt sagen kann. Gibt es beim Wort Gottes Dinge, die wertvoller sind als andere? Also, ja, ich finde die Psalmen für mich schon wertvoller als die Geschlechtsregister in 1. Chronik. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sage nicht, dass das nicht Gottes Wort ist, aber in mein Leben hinein sprechen natürlich einige Kapitel anders als andere. Ne? Das, ihr wisst, was ich meine. Und Johannes 21 finde ich so schön. Wir wollen Johannes 21 gemeinsam aufschlagen und da diese Begegnung mit Petrus uns anschauen. Und auch hier, ihr kennt das, Petrus, vielleicht mag ich die Geschichte so sehr, weil ich dem Petrus so ähnle. So impulsiv. Manchmal rede ich, bevor ich denke. Und Petrus war auch so einer. Und Petrus war immer vorneweg mit seinem Wort. Und als es dann darum ging, dass Jesus von seinem Leidensweg erzählt und dass ihn alle verlassen werden, Petrus, ich doch nicht, ne? Na, also, selbst wenn die anderen dich alle verlassen, ich doch nicht. Petrus war so überzeugt von sich. Und was passiert? Eine Dienstbotin im Hof sagt, du bist doch einer von diesen Männern. Und er sagt, ich kenne den überhaupt nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Und das dreimal. Dreimal, er hätte ja vielleicht nach dem ersten Mal sich an den Kopf fassen müssen und sagen, was mache ich hier eigentlich? Aber dreimal sagt er, ich kenne ihn nicht. Und dann wird Jesus gekreuzigt, dann kommt die Auferstehung und dann kommt es zu einer erneuten Begegnung mit Petrus. Dass Petrus sich wie ein Versager vorkommt, das können wir gut nachvollziehen. Dass Petrus sich nicht vorstellen kann, dass dieser Jesus überhaupt noch mal mit ihm etwas zu tun haben will, das können wir uns gut vorstellen. Und darum sagt er zu den anderen, ich gehe fischen, wollt ihr mit? Klar gehen sie mit. Was Petrus sagte, machten die anderen auch. Also gehen sie fischen. Und dann sind sie dort am See und Jesus kommt. Ab Vers 15, 21, also Johannes 21. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Da sagte er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, hüte meine Schafe. Da sagte er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm gesagt hatte, hast du mich lieb? Und antwortete ihm, Herr, du weißt alles, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Wieder ist es Jesus, der die Begegnung sucht. Jesus, der Seelsorger. Und wir lesen hier, wie diese Begegnung abläuft. Jesus fragt dreimal, hast du mich lieb? Warum eigentlich dreimal? Hat er nicht geglaubt, was Petrus gesagt hat? Dreimal verleugnet? Vielleicht, um Petrus daran zu erinnern. So wie du mich dreimal verleugnet hast, hast du jetzt dreimal die Chance, das zu sagen. Ich hab dich lieb. Und hier wieder, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte dem Petrus gesagt, wie konntest du nur? Habe ich es dir nicht gleich gesagt? Na, ich meine, Jesus hatte es ihm ja gesagt. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Petrus, ich bin so traurig, das müssen wir jetzt erstmal aufarbeiten. Na, heute muss ja alles immer aufgearbeitet werden, ne? Nichts dergleichen, nichts dergleichen. Jesus hat nur eine Frage, nur eine einzige Frage, die er zwar dreimal stellt, aber es ist immer die gleiche Frage. Petrus, hast du mich lieb? Und mir wird so deutlich in diesem Abschnitt, dass es Jesus um unser Herz geht. Nicht um das, was wir für ihn tun oder nicht tun. Herzenseinstellung, das Wort fiel heute Morgen schon mal. Ja, das will er wissen, ob unser Herz auf seiner Seite ist. Wir werden versagen, wir werden sündigen, wir werden auf die Nase fallen. Solange wir auf dieser Erde sind, sind wir eben nicht die vollkommenen Menschen, die wir gerne wären. Wir sind es nicht. Und es ist gut, sich das vor Augen zu führen. Aber für Jesus sage ich das mal nicht, dass er nicht traurig wäre, wenn wir sündigen. Aber in seiner Beziehung zu uns ändert sich nichts, wenn unser Herz sagen kann, ich hab dich lieb. Und manchmal vor ihm stehen zu können und sagen zu können, Herr, ich bin wieder auf die Nase gefallen und es tut mir so leid, dass ich dich wieder traurig gemacht habe und dass ich da an der Stelle wieder ungeduldig war und deinen Namen nicht verherrlicht habe, wie auch immer. Aber Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, das ist mir genug. Das ist mir genug. Geh und weide meine Lämmer. Geh und weide meine Schafe. Was für eine Seelsorge. Nicht Verurteilung, nicht Bewährungsprobe, nicht Vorwürfe, sondern wenn Jesus unser Herz sieht, dann geht er mit uns weiter. Und das ist die Frage, wie lieb hast du deinen Herrn? Ich habe kürzlich ein Bild bekommen, so eine Karikatur, eine erwachsene Person ist Strichmännchen nur, die sollte Gott darstellen und ein kleines Mädchen auch als Strichmännchen-Karikatur. Und dieses kleine Mädchen hat ein Herz in der Hand und steht so vor dieser erwachsenen Figur, vor Gott, mit dem Herzen in der Hand und sagt, mehr habe ich nicht. Und die Antwort Gottes ist, mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Wir strengen uns so an, was wir alles tun, weil wir meinen, wir müssten Gott irgendetwas beweisen. Und er will unser Herz, das ihn lieb hat. Und wenn wir das sagen können, Herr, ich hab dich lieb, dann wird er uns Schritt für Schritt weiterhelfen. Und er wird uns bei allem Versagen wieder aufrichten. Und wie wir gesungen haben, er wird uns ans Ziel bringen. Gottes Seelsorge ist etwas ganz Kostbares. Er weiß alles über uns, aber er verurteilt uns nicht. Egal, wo wir stehen, wir sollten uns immer wieder öffnen für seine Hilfe, seinen liebevollen Umgang mit uns. Wir sollten innehalten und darüber nachdenken. Und jetzt habe ich euch da ein bisschen Platz gelassen, über was nachdenken, dass wir uns Gottes Liebe nicht verdienen müssen. Das Erste. Wir sollten innehalten und darüber nachdenken, dass wir uns Gottes Liebe nicht verdienen müssen. Dass wir uns und anderen nicht beweisen müssen, dass wir Powerfrauen sind. Dass wir uns und anderen nicht beweisen müssen, dass wir Powerfrauen sind. Drittens, dass unser Wert nicht abhängt von unseren Leistungen. Dass wir geplant und geliebt sind vom himmlischen Vater. Und dass wir uns fallen lassen dürfen in seine Arme. Wenn wir uns fallen lassen, dann gilt dieses. Gott wird uns tragen. Er wird uns tragen. Wir können nie tiefer fallen als in seine Hand. Und das ist das Schöne. Wir müssen unser Leben nicht selbst managen. Wir dürfen es dem überlassen, der gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seine Seelsorge an uns ist so wohltuend, so hilfreich, so mutmachend. An seiner Hand können wir vorangehen. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch ganz neu fallen lasst in seine Arme und dann vorangeht mit ihm, um zu seiner Ehre zu leben. Ich habe fertig.